33. Kapitel. Bülwell und sein Gefängnis. Sabea wirbelte um die eigene Achse. Jetzt brandete endgültig Zorn in ihr hoch. Warum nur hatte sich Ambrosius aus dem Staub gemacht? Sie hatte nur Jeans und ein gelbes Shirt an, und die Zelle war ungeheizt. Wie sie es schon oft in Romanen gelesen hatte, handelte es sich um ein Gebäude, das seit längerer Zeit nicht mehr genutzt worden war. Und wie vielen längerfristig ungenutzten Gebäuden, haftete auch diesem Kerker etwas Unheimliches, Irrationales an. Erst kurz zuvor war sie eingesperrt worden, im unterirdischen Geräteraum, vom teuflischen Martinus. Noch immer dachte sie mit Schaudern daran, wie er mit einem kräftigen Zug von ihrem Urin getrunken hatte. Während ihr aber in der seinerzeitigen Haft ein Bauchgefühl gesagt hatte, dass sie würde entkommen können, fehlte ihr hier genau dieser Hoffnungsschimmer. Wer auch immer vor ihr hier eingesperrt gewesen war, bestimmt war keinem die Flucht durch diese dicken Betonwände hindurch gelungen. Zumindest war die Gefängniszelle nicht unterirdisch angelegt und führte hinaus auf einen schmalen Korridor, der von einer flackernden Neonröhre matt erhellt wurde. Dadurch zuckte sie ein Gedanke, Frau Hull. Hoffentlich würden sie der alten, gebrechlichen Frau nichts antun. Doch dann beruhigte sie sich. Sie befand sich hier in einem Rechtsstaat, war von Polizisten inhaftiert worden, und bald schon würde ein erstes Verhör beginnen. Was Frau Hull anbelangte, würde man sie rasch zuordnen und ins Pflege- und Alterszentrum Elfenberg zurückbringen, wo sie im Grunde auch hingehörte. Was Sabea traurig machte, war das, was sie beobachtet hatte. Wie die alte Frau glücklich, mit verklärtem Lächeln, am Webstuhl im Platanenhof gesessen hatte, offenbar rundum zufrieden mit ihrem neuen, wenn auch sehr brüchigen Leben. Im Elfenberg würde sie sich wieder in die ernste, in sich gekehrte Bewohnerin zurückverwandeln, und die Krähenfüßchen in ihren Augenwinkeln, die von einem fröhlichen Leben herrührten, würden nicht mehr lange zu sehen sein. Frau Hull würde zunehmend zerfallen, neuen Assistenzärzten Rätsel aufgeben, denn sie war ja diagnosefrei und ließ sich somit keiner Schublade zuordnen. Dann würde sie eines Tages stürzen, eine Zeit lang ans Bett gefesselt sein, eine Lungenentzündung würde sie ereilen, Fieberschübe würden sie schütteln, bis sie dann eines Nachts einschlafen und nie mehr erwachen würde. Dieser Gedanke brach Sabea beinahe das Herz, und das Schicksal, das Frau Hull drohte, ging ihr näher als ihr eigenes. In Sabeas Zelle gab es wenigstens ein Minimum an Privatsphäre. Eine japanische Wand trennte den Schlafraum vom Klo, und dieses war überraschenderweise sauber. Die Kloschüssel bestand aus einem soliden Metallblock. Womöglich wollte man so Vandalenakten zuvorkommen. Im Schlafraum, wo sie die nächsten Tage verbringen würde, gab es sogar eine Stange mit drei Kleiderbügeln, und auf dem Bett lag ein weißblaues Spitalnachthemd. Sabea erschauderte. Es waren genau diese Hemden, derer man sich im Elfenberg vor einigen Jahren entledigt hatte, weil sie als Bewohnerinnen unwürdig galten. Hinten waren diese Nachthemden offen, was ja in einem Akutspital noch anging, weil die Körperpflege und der Verbandwechsel so einfacher zu handhaben waren. Aber in einem Pflegezentrum? Im Elfenberg trugen die Bewohnerinnen und Bewohner mittlerweile individuelle Pyjamas und Nachthemden. Die früheren Hemden sollten nun also im Dorfgefängnis weiterhin ihren Dienst tun, und nie hätte Sabea damit gerechnet, dass sie ihnen eines Tages wieder begegnen würde. Was sie auch irritierte, waren die drei unübersehbaren, in verschiedenen Winkeln ausgerichteten Kameras. Beim Essen, während des Schlafens und beim Lesen am winzigen Schreibpult würde sie also unaufhörlich beobachtet werden können, von wem auch immer. Nur auf dem Klo war zu ihrer Erleichterung keine Kamera installiert, es sei denn, sie hätte sie nicht entdeckt. Dann wurde sie von einem Schrei aus ihren Gedanken gerissen. Sie eilte zu den Gitterstäben, um etwas in Erfahrung bringen zu können, und sah den Hinterkopf von Dr. Huaving, der durch die soliden Türgitter der Nachbarzelle hindurch mit den drei chinesischen Wissenschaftlern Klartext sprach. Obwohl Sabea kein Chinesisch verstand, ahnte sie, dass dieser modulierte Singsang nichts Gutes zu bedeuten hatte. Hua Wing erzählte den drei Männern bestimmt, was sie, zurück in China, erwartete, nämlich womöglich eine lebenslange Haftstrafe von mindestens 30 Jahren. Sie seufzte unhörbar und wandte den Blick in die andere Richtung. Dort sah sie etwas, das fast dazu geführt hätte, dass ihr die Augen aus dem Kopf gefallen wären. Schwester Kessi und Xeneput redeten leise auf Frau Hul ein, die offenbar rechter Hand in die Nachbarzelle eingewiesen worden war. Obwohl Sabea nichts erkennen konnte, stellte sie sich Frau Huls weiße Knöchel vor, die hervortraten, weil sie die Gitter der Gefängniszelle verkrampft festhielt. Zwischen Schwester Kessi und Xeneput befanden sich eine mit einem weißen Tuch überzogene Trage sowie mehrere Lederriemen. Frau Hul sollte also zurück in den Elfenberg abtransportiert werden, von den Frauen, vor denen sie womöglich geflüchtet war. Blitzartig zog sich Sabea zurück. Sie wollte von den beiden Arbeitskolleginnen keineswegs erkannt werden. Ihr Leben im Elfenberg betrachtete sie als abgeschlossen und plante, tief im Hinterkopf, einen Neubeginn, irgendwo auf dieser Welt. Möglicherweise halt dann ohne diesen Ambrosius-Kerl. Ein Röcheln lockte sie zurück zur vergitterten Tür. Neben der Tür befand sich auf der Höhe von etwa 2 Metern ein vergittertes Fenster, und Sabea reagierte rasch. Sie schob das Bett quer durch die Gefängniszelle, stellte sich auf die Matratze und presste ihr Gesicht an die Gitterstäbe der Seeluke, etwa so, wie Kinder an Weihnachten ihre Gesichter an die Schaufenster der Spielwarengeschäfte pressen. Das Röcheln wurde lauter. Mit Hilfe von 2 Gefängniswärtern wurde Frau Hull aus ihrer Zelle gezerrt und mit den vorhandenen Lederriemen an der Trage festgezurrt. Unaufhörlich redete Xeneput auf die alte Frau ein, doch diese schien in einer anderen Welt zu sein. Mit nach innen gekehrtem Blick ließ sie alles mit sich geschehen, und mit tränennassen Augen musste Sabea zusehen, wie ihre Lieblingspatientin von 2 gleichgültigen Gefängnisbeamten, eskortiert von Schwester Kessi und Xeneput, davongetragen wurde, ihrem gewissen Schicksal entgegen. Zornig rüttelte sie an den Stäben, aber sie waren gut einbetoniert, gaben keinen Millimeter nach, und nicht einmal ein metallisches Rasseln war zu vernehmen. Stille und sonst nichts. Sabea erinnerte sich an einen Erlebnisbericht eines Gefolterten, der gesagt hatte, er hätte alles ertragen. Schmerz, Hunger, Kälte, Vergewaltigung. Was aber seine Seele wirklich zernagt hätte, sei die Stille gewesen. Die absolute Stille, die tödliche, kalte, unbarmherzige, mitunter sogar aggressive Stille, die ihn während Monaten umgeben hatte. Sabea ließ sich aufs Bett sinken und starrte zur Decke. Gab es für sie überhaupt noch irgendeine Hoffnung? Noch eine Weile hörte sie dem chinesischen Singsang aus der Nebenzelle zu. Dann versetzte sie sich durch autogenes Training, worin sie eine Expertin war, in einen leichten, unruhigen Schlaf, nachdem sie sich bis auf ihre Unterwäsche ausgezogen hatte und in den grauen Schlabberanzug geschlüpft war, der neben ihrer Pritsche auf einem Metallhocker bereit lag.